Es ist 22.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon begrüßt Sie Bettina Klein. Guten Abend. Die Schlagzeilen: Wahlen in Berlin. Schwere Niederlage für die SPD. Union trotz Verlusten weiter stärkste Kraft. Deutliche Gewinne für Grüne und PDS. Die Freien Demokraten erlitten eine weitere herbe Niederlage. Sie haben den Sprung über die 5%-Hürde nicht geschafft und kommen nicht mehr ins Berliner Abgeordnetenhaus. Damit ist die FDP bundesweit nur noch in 4 Landesparlamenten vertreten. Die Ergebnisse im Einzelnen sehen nach der letzten Hochrechnung folgendermaßen aus. Die CDU kommt mit 37,4% auf den ersten Platz, wird stärkste politische Kraft in Berlin. Sie verliert 4 Prozentpunkte gegenüber den letzten Landtagswahlen 1990. Die SPD erhält 23,3% gegenüber 30,4 im Jahre 1990. Sie verliert damit 7,1 Prozentpunkte und es ist das schlechteste Wahlergebnis für die Berliner Sozialdemokratie in der Nachkriegsgeschichte. Die PDS wird mit 14,7%, wie gesagt, drittstärkste Partei in Berlin und kann einen Stimmenzuwachs von 5,5 Prozentpunkten verbuchen. Bündnis 90 Grüne erhielten 13,3% gegenüber 9,3% vor 5 Jahren und verbessern sich damit um 4 Prozentpunkte. Die FDP büßte 4,6 Prozentpunkte ein und kommt mit einem Ergebnis von 2,5% nicht mehr ins Berliner Abgeordnetenhaus. Eberhard Diepgen, der bisherige und vermutlich künftige regierende Bürgermeister Berlins, sah keinen Grund, seine Freude zu verleugnen, als er am Abend vor die Fernsehkameras trat. Für ihn gibt es keine Alternative zu einer weiteren Zusammenarbeit mit der SPD. Eine von welcher Seite auch immer tolerierte Minderheitsregierung lehnte Diepgen als verantwortungslos ab. Seine erste Stellungnahme:
Es gibt einen klaren Regierungsauftrag an die Union. Zweitens, es gibt nach den bisher vorliegenden Ergebnissen keine Alternative zur Koalition zwischen der CDU und der SPD. Wir haben riesige Aufgaben. Das betrifft die Arbeitsmarktentwicklung, das betrifft die Frage Berlin-Brandenburg. Wir müssen die Volksabstimmung für den Mai vorbereiten. Es sind also riesige Aufgaben vor uns und wir haben in Berlin eine Koalition und die werden wir in den Veränderungen, die einfach durch die Sache gegeben sind, auch fortsetzen müssen. Ich jedenfalls halte das für zwingend und werde auch meinen Beitrag leisten, dass das möglich wird.
Die Parteien grübeln über die Zukunft und über Lehren, die erteilt worden sind. Ihre Reaktionen auf die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses fasst Ingrid Evers zusammen.
Den Wahlabend in Berlin, den hätten sich die Sozialdemokraten wahrlich anders gewünscht. Die Stimmung war so wie das Ergebnis, ganz weit unten. Und man merkte es Ingrid Stamers Stimme schon an, wie tief sie getroffen war.
Das ist nicht leicht für uns. Es ist eine schwere Niederlage für die Sozialdemokraten in Berlin. Ich glaube nicht, dass wir das so verdient haben mit unserer Sachpolitik der letzten Jahre. Aber wir müssen schauen, warum und wie wir es den Berlinerinnen und Berlinern nicht vermittelt haben, dass wir eine gute und wichtige Politik für sie gemacht haben. Seit Februar haben wir uns im Wahlkampf bemüht, sachlich und klar zu sagen, was diese Stadt braucht, was sie auch für die Zukunft braucht. Aber wir sind damit nicht übergekommen.
Einen unfairen Wahlkampf der CDU mit bösen Angriffen auf die SPD warf sie der Gewinnerin vor. Doch sie gestand auch ein, dass ein Pferdefuß der gegenwärtige Zustand der Bundespartei sei.
Der Krach auf der Bundesebene, der hat alles überlagert. Dort hat man sich personell gestritten, anstatt Sachpolitik zu machen. Das, was durchaus gut war, das Jahressteuergesetz, mehr Kindergeld, sachlich gute Politik der SPD ist überlagert worden. Wir können hier nur sehen, was wir alles im Einzelnen auszuwerten haben. Aber das darf auf der Bundesebene der SPD so nicht weitergehen, denn dann können wir uns in den Ländern auch nicht durchsetzen.
Als absolutes Rekordergebnis dagegen wertete die Grünen-Politikerin Michaele Schreier das Abschneiden ihrer Partei.
Wir waren erfolgreich durch unsere Politik und vor allen Dingen wollten wir auch drittstärkste Kraft in dieser Stadt werden. Das ist uns wieder gelungen, also vor der PDS. Allerdings das zweite Ziel, nämlich Ablösung der Großen Koalition durch eine rot-grüne Reformregierung, das ist nicht gelungen. Dieses Ergebnis der SPD ist in der Tat ja katastrophal und ich denke, ein wesentlicher Grund liegt darin, dass die SPD eben keine Aussage für eine rot-grüne Koalition gemacht hat.
Allerdings, so Michaele Schreier, sähe sie auch die Fortsetzung der Großen Koalition nicht für ausgemacht, denn das Nonplusultra sei sie schließlich nicht. Tiefe Zufriedenheit auch bei Lothar Bisky und der PDS.
Ich denke, wir können zufrieden sein. Wir haben für das Abgeordnetenhaus gewählt, haben kräftig dazugelegt. Das ist für mich nicht überraschend. Da wird gute Oppositionsarbeit im Abgeordnetenhaus belohnt. Ich denke auch, dass BDS jetzt zur Normalität geworden ist.
Mit immerhin als der stärksten Partei im Ostteil Berlins. Ein dunkler Tag für die Freien Demokraten. Günter Rexroth versucht die Rechtfertigung.
Wir haben als kleine, konstruktive Oppositionspartei Schwierigkeiten gehabt, unsere inhaltlichen Positionen rüberzubringen. Wir haben natürlich auch darunter gelitten, unter der Tatsache, dass keine Stimmung war gegen die Ablösung der Großen Koalition. Wir haben im Osten nicht genügend Wähler erreicht. Das wird noch längere Zeit dauern, aber Hauptgrund ist der, dass wir im Westteil Wähler hatten, die uns immer zugetan waren, die sind verunsichert worden. Die haben gedacht, die FDP schafft es nicht und haben ihre Stimme gleich der CDU gegeben.
Doch, so versucht Günter Rexroth optimistisch zu sein, mit 150-jähriger Tradition, mal oben, mal unten, werde es die Partei schon wieder schaffen. Und wie sehen die Berliner selbst den Wahlausgang? Oliver Geers hat nachgefragt.
Es gibt keine charismatischen Politiker, es ist alles so versumpft und SPD ist irgendwie im Führungsstreit, Scharping oder Schröder oder, und weiß ich, Liebken ist auch nicht so, dass der Renner, und deswegen Leute bleiben zu Hause oder machen was anderes, schönes Wetter, machen so einen Ausflug.
Die SPD kriegt nichts mehr auf die Reihe und da kann man einfach nicht erwarten, dass es eine linke Mehrheit gibt. Die zerfleischen sich doch, ob sie in der Opposition sind oder in der Regierung, egal was.
Ja, ziemlich erschreckend, dass die BDS die gewonnen hat, aber das scheint ja die Ostbahn hier zu repräsentieren. Also ich nehme an, dass die BDS in Hauptsache Ostbahn gewonnen hat.
Ja, wahrscheinlich denken alle mehr oder weniger so, dass sich letzten Endes nichts ändert durch so eine Wahl.
Eberhard nochmal zu haben jetzt, 3 Jahre, also ich meine, erübrigt sich jeder Kommentar, ne?
Analysen schließlich am Abend in den Bonner Bundeszentralen der Parteien. CDU-Generalsekretär Peter Hinze.
Also letztes Mal haben wir hinter der SPD und der PDS gelegen. Diesmal haben wir uns auf Platz 2 nach vorne bewegt. Und das führe ich darauf zurück, dass wir auch im Ostteil der Stadt diesmal einen sehr energischen Wahlkampf geführt haben und dass Eberhard Diebken in der ganzen Stadt den höchsten Zustimmungswert in der Bevölkerung hat. Insgesamt haben wir zwar die Ideallinie ja vom letzten Mal nicht erreicht, aber den Platz 1 gehalten, den Vorsprung zur SPD vergrößert und einen klaren Auftrag zur Regierungsbildung bekommen. Also heute Abend sehen Sie mich fröhlich.
Weniger fröhlich der neue SPD-Geschäftsführer Franz Müntefering.
Die Großwetterlage, die in Bonn ausgelöst worden ist durch Disziplinlosigkeit einiger in der Führung, hat für Berlin nicht Rückenwind bedeutet, sondern Gegenwind. Ich glaube, dass wir dazulernen müssen aus dieser Entwicklung und aus den Konsequenzen, die sich heute daraus ergeben.
In der Bonner Runde schließlich auch Heide Rühle, politische Geschäftsführerin der Bündnisgrünen.
Also ich denke, dieses Mal in Berlin hat sich sehr deutlich gezeigt, dass die SPD in großen Koalitionen verliert, und zwar stärker verliert als in rot-grünen Koalitionen. Ich weiß, dass es in der SPD diskutiert wurde, dass rot-grüne Koalitionen sie schwächen würden. Ich denke, Berlin zeigt genau das Gegenteil. Wenn Frau Stahmer rechtzeitig erklärt hätte, für was sie steht, wenn sie offensiv Wahlkampf für rot-grün gemacht hätte, dann denke ich schon, dass hier noch sehr viel mehr erreicht werden hätten können.
Und last not least ein strahlender Gregor Gysi mit seinem Fazit.
Ich freue mich heute erstmal, wir sind nun eindeutig stärkste Kraft im Ostteil der Stadt geworden, trotz aller Einheitsreden von den anderen. Es hat sich gezeigt, dass die Differenzierung, die wir da aufgemacht haben, sich bestätigt hat. Und ich glaube, es wird eine Wende geben insofern, als die anderen Parteien zur Kenntnis nehmen müssen, dass allein die ideologische Verteufelung oder die Ignorierung der PDS daran nichts ändern wird.
Zum Schluss hat der Sieger der Berliner Wahlen, der alte und neue regierende Bürgermeister Eberhard Diebken, das Wort.
Ich bin zufrieden. Wir haben einen schweren Wahlkampf hinter uns, aber vor allen Dingen eine schwierige Periode des Aufbaus, aber vor allen Dingen des Umbruchs in Berlin. Da musste eine Koalition auch Tribut zahlen. Wir haben als Union das Wahlziel eindeutig erreicht. Wir sind stärkste politische Kraft. Und besonders freut mich, dass wir auch stärkste politische Kraft in allen Teilen der Stadt, wenn man mal von der alten Teilung zwischen Ost und West ausgeht, geworden sind. Es ist ein klarer Auftrag zur Regierungsbildung.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Heute Mittag mit Thomas Wiecher. Guten Tag. Die Schlagzeilen. Wirtschaftswachstum geringer als erwartet. Forschungsinstitute sehen weiterhin hohe Arbeitslosigkeit. Deutschland will sich mit 4.000 Soldaten an der Friedenssicherung auf dem Balkan beteiligen. Musik. Nach dem Simpson-Prozess in den USA steht nun wohl auch Japan ein mediales Jahrhundertverfahren bevor. Sektenführer Shoko Asahara muss sich wegen Mordes vor einem Tokioter Bezirksgericht verantworten. Er soll unter anderem für den Giftgasanschlag in der Tokioter U-Bahn verantwortlich sein, bei dem im März dieses Jahres 11 Menschen getötet und mindestens 5000 verletzt wurden. Die Anschlagsserie traumatisierte damals ein fernöstliches Land, das bislang als eines der sichersten der Welt galt. Die Motive für die Taten der Ohm-Sekte liegen weiterhin im Dunkeln. Zum Auftakt des Prozesses um den Giftgasanschlag hat ein Mitglied der Sekte heute gestanden, das Nervengift Sarin hergestellt zu haben. Jens-Peter Marquardt zu den Hintergründen des wohl größten Strafverfahrens der japanischen Geschichte.
Der Schreibtisch in der Anwaltskanzlei in Yokohama ist zum Altar geworden. Auf dem Computerbildschirm liegen gefaltete Papierkraniche, in Japan Zeichen des Lebens und der Hoffnung. Daneben stapeln sich Briefe. Hoffentlich werde man die verschwundene Rechtsanwaltsfamilie Sakamoto bald finden, haben Kollegen aus dem ganzen Land geschrieben. Und bunte Windräder stehen wie Blumen in einer Vase. Spielzeug, Zeichen der Sympathie für den kleinen Sohn des Rechtsanwalts, der zusammen mit seinen Eltern vor 6 Jahren verschwand. Die aufmunternden Symbole sind inzwischen zu Reliquien geworden. Vor einem Monat hat die Polizei die 3 Leichen gefunden. Der Anwalt Tsutsumi Sakamoto, seine Frau Satoko und der erst 1 Jahr alte Sohn Tatsuhiko wurden am 4. November 1989 von der Ohm-Sekte im Schlaf überfallen und mit Spritzen getötet. Mitglieder des Kults, die nach dem Giftgasanschlag auf die Tokioter U-Bahn verhaftet wurden, haben die Tat jetzt gestanden. Die japanische Polizei hat bei der Aufklärung dieses Falls versagt, erklärt Mikio Ito, Rechtsanwalt in der Kanzlei in Yokohama, zu der auch der ermordete Sakamoto gehörte. Wenn die Polizei der Präfektur Kanagawa richtig ermittelt hätte und die Ohm-Sekte damals angeklagt worden wäre, hätte es den Giftgasanschlag in Matsumoto, das Saringas-Attentat auf die U-Bahn in Tokio, den Mord an dem Notar Karia und die ganze Serie weiterer Verbrechen der Ohm-Sekte nicht gegeben, kritisiert Anwalt Ito. Es war ein Riesenfehler der Polizei, dass sie im Fall Sakamoto so langsam ermittelt hat. Für Rechtsanwalt Ito ist das Versagen der Polizei ein Skandal. Die Ermittler hätten alle Hinweise auf die Ohm-Sekte ignoriert. Es gab ein klares Motiv für den Mord. Sakamoto vertrat Eltern, die ihre Kinder aus dem Kult herausholen wollten, und er vertrat einen ehemaligen Sektenjünger, der für ein kleines Fläschchen angeblichen Asahara-Bluts 15.000 Mark bezahlt hatte. Sakamoto wollte die Ohm-Sekte wegen Freiheitsberaubung und Betrug verklagen. Die Behörden ermittelten trotzdem nicht in Richtung Ohm-Sekte. Es war auch nicht etwa die Polizei, sondern die Mutter des Ermordeten, die am Tatort eine Anstecknadel der Sekte entdeckte. Nicht die Polizisten, sondern die Anwaltskollegen fanden heraus, dass ein führendes Mitglied des Asahara-Kults, der sich kurz vor dem Mord mit Sakamoto getroffen hatte, für die Tatzeit kein Alibi hatte. Klare Hinweise. Trotzdem zögerte die Polizei, die Sekte ins Visier zu nehmen.
My feeling is that it is a sentiment and cultural atmosphere on the part of the police and other administrative officers. They are not taking...
Das Problem ist die Haltung der Behörden gegenüber religiösen Organisationen. Die Polizei hat Angst vor den lautstarken Protesten dieser Gruppen, meint Professor Yoshiya Abe, Religionswissenschaftler in Tokio. Die Behörden wollen nicht in den Geruch kommen, die Meinungs- und Religionsfreiheit in diesem Lande zu unterdrücken. Rechtsanwalt Ito geht weiter. Die Polizei hält sich gegenüber religiösen Organisationen zurück, weil diese Gruppen großen Einfluss in der Politik haben. Die buddhistische Soka Gakkai hat eine eigene Partei im Parlament. Die ebenfalls buddhistische Rishoko Seikai finanziert die Regierungspartei LDP. Das Versagen der Polizei in diesem ersten Fall war fatal. Der ungesühnte Mord an Sakamoto ermunterte die Ohm-Sekte zu weiteren Taten. Sie baute ein waffenstarrendes Imperium auf, sie produzierte Maschinengewehre, mixte in riesigen Fabrikhallen biologische und chemische Waffen, sie verhandelte in Russland über die Lieferung von Panzern, plante Angriffe mit Hubschraubern. Der Polizei aber fiel nichts auf, nicht einmal, als in der Provinzstadt Matsumoto im Sommer vergangenen Jahres 7 Menschen durch das Kampfgas Sarin getötet wurden. Festgenommen wurde damals der Mann, der die Polizei als erster alarmiert hatte. Die Presse behandelte den unbescholtenen Anwohner, dessen eigene Frau seit dem Anschlag noch immer im Koma liegt, wochenlang als Täter. Hinweise auf die Ohm-Sekte verfolgte die Polizei erst Monate später. Der Anschlag in Matsumoto galt den Richtern, die einem Zivilprozess gegen den Kult vorsaßen. Und erst nach dem U-Bahn-Attentat in Tokio am 20. März dieses Jahres ermittelten die Behörden mit voller Kraft gegen den Asahara-Kult. Die Ohm-Sekte war zu weit gegangen. Der Staat selbst fühlte sich jetzt bedroht.
I don't think their idea of taking over this country was not a daydream, but it was a strategy.
Asahara wollte das Land erobern. Das war schon kein Tagtraum mehr, sondern eine Strategie, sagt Religionsexperte Abel. Das Gas in den U-Bahnen unter dem Regierungsviertel, das sei der erste Schritt gewesen auf dem Wege, die kaiserliche Familie und den Premierminister zu töten, die Hauptstadt zu erobern. Das Ende dieses Wahnsinns ist kläglich. Asahara, der Mann, der so gern der König der Welt geworden wäre, ließ sich verdreckt und verwahrlost 2 Monate nach dem U-Bahn-Anschlag in einem engen Kabuff auf dem Sektengelände am Berg Fuji widerstandslos festnehmen. In der Untersuchungshaft sind seine Aussichten, der Todesstrafe zu entkommen, auf Null gesunken. Die Ohm-Solidarität ist zerbrochen. Asahara beschuldigt seine Jünger, die Taten begangen zu haben, und die wiederum belasten ihn. Er sei der Anstifter gewesen.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Dienstagmittag, Zeit für detaillierte Information in einem Mittagsjournal mit Manfred Kronsteiner. Der Themenwegweiser vorweg. Keine Klage der EU-Kommission gegen Frankreich. Die Atomtests seien nicht besonders gefährlich, heißt die Begründung. Wir kommen nach Österreich, Stichwort Wahlkampf. Die ÖVP hat den offiziellen Auftakt ihres Werbens um die Wählergunst bei der Clubklausur im Tiroler Telfs gesetzt. Am gestrigen zweiten Tag der Parteiveranstaltung hatte VP-Obmann Wolfgang Schüssel ostentativen Optimismus an den Tag gelegt, was den Ausgang der Dezemberwahlen betrifft. Die ÖVP werde mandatsstärkste Partei werden, prognostizierte Schüssel, der im Übrigen zur Haider FPÖ auf Distanz ging. Heute geht die Telfser Klausur zu Ende. Schüssel und sein Clubchef Kohl hielten die Abschlussreferate. Aus Telfs, Franz Simbürgers Bericht.
Die ÖVP ist eine Partei mit Kanten und Profil. Sie hat den Schüssel-Dietz-Kurs für die Sanierung des Landes und sie hat den besseren Spitzenkandidaten für die Wahl. So stimmte ÖVP-Clubchef Andreas Kohl zum Abschluss der Clubklausur in Telfs die Abgeordneten auf den jetzt beginnenden Wahlkampf ein. Es gebe einen deutlichen Unterschied zwischen den Spitzenkandidaten von Volkspartei und Sozialdemokraten, sagte Kohl.
Wolfgang Schüssel ist dynamisch. Wolfgang Schüssel ist zuversichtlich. Wolfgang Schüssel hat Humor. Er ist ein Könner. Er ist erfahren. Er hat Visionen für die Zukunft. Und er hat das Glitzern im Auge. Er wird es werden. Und ich möchte hier nicht polemisieren, aber so wie ich seinen Gegenspieler in den letzten Wochen erlebt habe, liebe Freundinnen und liebe Freunde, da steht uns einer gegenüber, der resigniert hat. Einer, der sich gedanklich nur mehr mit seiner Vergangenheit beschäftigt, nicht mehr mit der Zukunft. Und einer, dessen Zukunft eben der Golfplatz ist. Wir gönnen es ihm.
Und unter Bezugnahme auf die seinerzeitige Abhöraffäre im Parlament und den SPÖ-Abgeordneten Peter Marizzi sowie auf das jetzige Ausscheiden des früheren Marizzi-Mitarbeiters Glocker aus der SPÖ-Zentrale, in diesem Zusammenhang also, griff Kohl den Bundeskanzler gleich noch einmal an.
Wie glaubwürdig ist ein Teamchef, der es zulässt, dass ein Peter Marizzi auch im nächsten Nationalrat vertreten sein wird? Wie glaubwürdig ist ein Teamchef, wo ein leitender Mitarbeiter, Fritz Glocker, fristlos entlassen wird, wegen Spenden im Zusammenhang mit Waffengeschäften? Und da möchte ich schon fragen, Herr Bundeskanzler, zu Ihrer Glaubwürdigkeit gehört es, dass Sie Transparenz in die Vorgänge im Zentralsekretariat der Sozialdemokratie bringen, denn dort scheint offensichtlich eine Provisionszentrale zu sein und nicht dort, wo Sie sie hingeheimnist haben.
ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel stellte dann noch einmal die wesentlichen Punkte des Schüssel-Dietz-Kurses dar, als da sind ein schlanker Staat, Kampf gegen Sozialmissbrauch, aber eine Sozialgarantie für jene, die Leistungen zurechtbeziehen, Stärkung der Eigenvorsorge und ein klares Bekenntnis zur Landwirtschaft. Und mit Worten, die wohl nicht zufällig an die dramatische Weihnachtsansprache Leopold Fiegels im Jahr 1945 erinnerten, verkündete Schüssel, was aus Sicht der Volkspartei auf das Land zukommen werde.
Wir können euch in den nächsten Jahren nichts
aber auch gar nichts an neuen Wohltaten versprechen, dazu haben die Sozialdemokraten zu wenig Spielraum übrig gelassen. Aber wir können euch versprechen, dass wir dafür sorgen werden, dass Haus gehalten wird mit unseren Ressourcen, mit unserem Budget, mit unseren Kräften. Wir müssen ein paar Jahre wiederum leiser treten, kürzer treten, damit es uns dann wieder besser geht. Das ist die erste und wichtigste Botschaft in diesen Stunden an die österreichische Bevölkerung.
Die Frage für den Wähler werde sein, wem traut man eher zu, die Zukunft des Landes zu sichern, sagte Schüssel. Und er schloss seine Rede mit einem weiteren Zitat.
Ihr werdet die Schwachen nicht stärken, indem ihr die Starken schwächt. Ihr werdet denen, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, nicht helfen, indem ihr die ruiniert, die sie bezahlen. Ihr werdet keine Brüderlichkeit schaffen, indem ihr den Klassenkampf führt. Ihr werdet den Armen nicht helfen, indem ihr die Reichen ausmerzt. Ihr werdet mit Sicherheit in Schwierigkeiten kommen, wenn ihr mehr ausgebt, als ihr verdient. Ihr könnt den Menschen nicht auf die Dauer helfen, wenn ihr für sie tut, was sie selber für sich tun sollten und könnten. Abraham Lincoln vor 200 Jahren. Darum geht's. Kämpfen wir um die Chance, Nummer 1 zu werden.
Und mit diesem Applaus für Ihren Parteiobmann ist die Klausurtagung des ÖVP-Parlamentsclubs in Telfs vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Ich gebe zurück nach Wien.
Reporter war Franz Simbürger.